Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Interview mit Henning Mützlitz. Henning hat beim Interview wohl auf dem Mond gesessen, beziehungsweise Skype hat das geglaubt, denn die Verbindung ist leider nicht so toll und gerade das Bild verabschiedet sich im Laufe der Zeit irgendwann. Aber der Ton ist immer gut zu verstehen, auch wenn er vielleicht noch besser sein könnte. Und ja, manchmal kann man gegen den Technikgott leider nicht viel ausrichten. In unserer Stunde Gespräch unterhalten wir uns über das Schreiben und die Fantastik, die Suche nach dem richtigen Genre, die Zusammenarbeit mit anderen Autoren, das Schreiben in Cafés und es gibt eine Retourkutsche von Henning in Richtung Judith Vogt, die ja im letzten Interview, also im Interview mit ihr, erzählt hat, wie sie eben die Lesung gesprengt hat. Und ja, heute gibt es die Antwort dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Henning Mützlitz. Dann herzlich willkommen zum Fantastikkongress 2016.
Hallo.
Sei so gut und stell dich kurz selbst vor, damit wir einen kleinen Einstieg haben.
Ja, mein Name ist Henning Mützlitz. Ich bin freier Autor und Journalist. Habe angefangen, in das Schreiben zu kommen, das Schreiben von Romanen über die Romanserie zu dem Schwarzen Auge, die sehr viele Leute erkennen. Mittlerweile über 150 Romane erschienen. Zwei davon sind von mir. 2008 ging das los. Nebenher bin ich aber beruflich ja auch als freischaffender Journalist, Redakteur tätig. Das hat alles irgendwie mit dem Schreiben zu tun, für Zeitschriften, Kataloge, Sachbücher. Ja, hängt alles miteinander zusammen. Das reine Romanschreiben war erst mehr eigentlich ein Hobby. Mittlerweile ist es ein bisschen größer geworden. Für verschiedene Verlage habe ich Verschiedenes gemacht. Kurzgeschichten, Rollenspielpublikationen. Seit 2000, ich überlege gerade, wann es herausgekommen, 2015 auch den ersten historischen Roman bei Emons. Ja, das sind so die Sachen, die ich hauptsächlich treibe. Und ja, gibt eigentlich nichts Besseres.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie ist das denn, wenn du also neben dem Romane schreiben auch anderweitig schreibst? Ist das dann nicht irgendwann zu viel schreiben? Oder?
Also ich schreibe normalerweise nicht von morgens bis abends jetzt durchgehend. Das könnte ich auch gar nicht. Und die Sachen, die ich schreibe, sind ganz unterschiedlich. Also vormittags ist bei mir meistens so, dass ich tatsächlich eher so technische Sachen mache, also redaktionelle Arbeiten. Das hängt ja auch nicht unbedingt immer nur mit Schreiben zusammen, sondern oft zu einem geringen Teil, sondern sehr viel mit Kommunikation, mit Koordination, mit Aufbereitung von Daten, sei es jetzt in Text oder in Bildform für ja, Chefredakteur oder Layouter. Gleichzeitig betreue ich auch noch eine Website, schreibe da ein paar News für. Das ist auch eher, ja, das ist eher so ein technischer Akt. Das ist für mich kein kreativer Akt.
Ja.
Ich muss mal auch formulieren können und so weiter und muss wissen, was man da macht, aber das ist eher so, ja, wie soll ich sagen, ohne Emotion, kalt irgendwie. Und das kann ich vormittags auch besonders gut und nachmittags ist es dann so, dass da meistens die Motivation für solche Dinge nachlässt an so einem durchschnittlichen Arbeitstag. Und da spielen dann die kreativen Sachen eher eine Rolle. Das heißt, dass, wenn gerade ein Roman anliegt, den ich schreibe, dann ist das eher nachmittags bis in den Abend rein, die Zeit, wo ich daran arbeite. Oder ja, Plotte, Exposés schreibe, was halt gerade anliegt.
Gut, das heißt, du kannst dir das auch ganz frei einteilen, wie es dir gerade gefällt.
Ganz frei nicht, weil es natürlich immer davon abhängt, wenn ich Abgabetermine habe für Zeitschriften, hat das natürlich Priorität. Wenn ich Abgabetermine habe für Romane, hat das auch Priorität. Dann ist gleichzeitig die Motivation aber auch größer. Das wissen ja sehr, sehr viele Autoren. Wenn ich weiß, jetzt aktuelles Beispiel, 31.03. muss ich einen Roman abgeben, dann sind die Wochen vorher natürlich sehr intensiv, während man es in den Monaten vorher vielleicht ein bisschen schleifen lässt, weil man ja noch ach so viel Zeit hat. Es ist bis jetzt immer gut gegangen, aber es lässt sich eigentlich tatsächlich gut miteinander vereinbaren. Also diese beiden Sachen. Und gerade dieses Umschalten finde ich eigentlich auch ganz angenehm, weil oft so, wenn ich dann für die eine Sache vielleicht nicht mehr so viel Motivation habe, dass ich dann sagen kann, okay, ich arbeite jetzt an einem anderen Projekt, was auch tatsächlich dann eher im kreativen Bereich ist, während ich vorher eben was vermeintlich Technisches gemacht habe.
Ja, das ist eine tolle Sache. Das ist ja dann auch so abwechslungsreich in einer gewissen Weise.
Ja, also es sind oft sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig, sehr unterschiedliche Sachen, verschiedene Genres, an denen ich schreibe, an denen ich arbeite. Und das macht eigentlich wirklich sehr angenehm und meistens auch sehr kurzweilig. Also andererseits sind natürlich, wenn man größere Mengen Text produzieren muss, speziell für Romane oder auch wenn man, ja, ich mache manchmal Katalogproduktionen, die sich auch über mehrere Monate ziehen, ja, kann man natürlich nicht sagen, ich mache jetzt eine Stunde das und das, sondern ich muss muss dann schon ein paar Wochen kontinuierlich auch mal an einer Sache dranbleiben, sonst funktioniert es nicht. Und dann ist es, ja, auch das ist dann natürlich harte Arbeit. Ja, ist nicht immer nur dann Spaß, aber im Großen und Ganzen schon.
Ja, gerade das heißgeliebte Überarbeiten.
Ja, wobei das finde ich noch ganz angenehm, weil einen Rohtext zu schreiben, zum Beispiel im Roman, finde ich viel anstrengender. Und da bin ich auch viel unzufriedener mit dem, was ich mache, als den Text, von dem ich vermeintlich denke, er ist total schlecht, dann zu überarbeiten und dann zu sehen, oh, so schlecht war es doch nicht, was ich da produziert habe. Man kann natürlich noch viel optimieren und es verändert sich noch viel, aber das ist viel weniger, also für mich zumindest viel weniger belastend. Bei anderen Leuten kann es genau umgekehrt sein, natürlich.
Ja, also was ich so bisher gehört habe, ist es meistens so, dass das Überarbeiten einfach als lästiges Übel angesehen wird und das Schreiben selbst dann mehr Spaß macht.
Ja, das ist unterschiedliches Schreiben. Also ich spreche, wenn ich das so sage, immer von mir selbst, wie man dann mit seinen Erfahrungen da reinwächst. Es kommt immer darauf an, wie sehr ich Szenen vorher visualisiert habe, wie sehr ich schon drin bin, wenn ich anfange zu schreiben, dann fließt es oft ganz von alleine. Und wenn ich mir bestimmte Szenen, Schauplätze, Beschreibungen während des Schreibens noch erschließen muss oder noch viel drüber nachdenken muss oder wenn ich unterbrochen werde, speziell beim historischen Roman, von Kleinigkeiten auf so kulturgeschichtliche Sachen, die man nachschlagen muss und man findet sie nicht sofort, dann fehlt das. Und dann man kommt nicht vorwärts, man ist unzufrieden, der Text fühlt sich so roh an, also dann ist es auch oft wirklich lästig. Dann ist dann so ein flüssiges Überarbeiten tatsächlich angenehmer.
Ja, weil man ja auch beim Überarbeiten dann, gut, man muss schon was schreiben, aber man muss sich nichts mehr ausdenken. Also, oder nicht unbedingt.
Ja, oder man addiert einfach zu bestehenden Bildern im Kopf noch Details dazu. Ich finde es dann immer schwieriger, einen kompletten Schauplatz jetzt erstmal aus dem Nichts entstehen zu lassen und da dieses Grundgerüst sozusagen hochzuziehen, in dem sich die Figuren bewegen, als wenn ich dann ein paar Wochen später drüber gucke und habe dann das Setting XY da schon wirklich ausgebreitet und auch in meinem Kopf präsent und bekannt und kann dann eben noch die Details, die es ja oft ausmachen, die vielleicht das Besondere reinbringen, relativ leicht implementieren, weil die automatisch im Kopf entstehen. Das ist ja oft so, wie wenn man selber ein Buch liest, die Bilder, die muss man ja nicht krampfhaft erzeugen, die entstehen ja von selber.
Richtig, genau. Ja, das ist bei mir auch immer das, wo es am besten läuft, wenn ich das, was mir bei mir im Kopf entsteht, direkt aufs Papier bringen kann. Also wenn das funktioniert, dann vermute ich zumindest, wird es andersrum auch am besten sich lesen.
Ja, ich habe also Erfahrung gemacht, dass es eigentlich dann besser läuft, wenn ich vorher natürlich genug Zeit habe, darüber nachzudenken und wenn ich vorher vor allen Dingen genug Zeit hatte, mich schon in die Szene, in den Text reinzubegeben, gedanklich. Also das geht oft, wenn zum Beispiel viel anderes zu tun ist, viele andere Projekte, das ist dann wieder ein Nachteil. Aber das ist bei anderen Leuten, die einen Brotjob haben, wo sie den ganzen Tag arbeiten, natürlich auch so. Wenn man also vom Kopf her ganz woanders ist erstmal und dann soll man umschalten und hat aber überhaupt sich noch keine Gedanken gemacht, das ist dann schwierig. Also dann nützt einem natürlich dann ein gutes Exposé, eine gute Synopsis, ein Szenenplan, je nachdem wie jeder individuell arbeitet, nützt einem natürlich schon was. Aber deswegen muss ich eine Burg oder eine Stadt oder was auch immer trotzdem nochmal irgendwie von Grund auf entstehen lassen.
Ja, das stimmt. Wie machst du das? Planst du sehr viel oder geht's auch mal ganz intuitiv zur Sache?
Das ist unterschiedlich. Normalerweise bin ich eher ein Planer. Das kommt daher, dass mein erster Roman ja nicht von mir alleine geschrieben wurde. Das war ja mit meinem Mitautor Christian Kopp zusammen, DSA-Roman. Und das ist heutzutage, also eigentlich die letzten Jahre seit dem Internet, diesem Internet, von dem man immer so viel hört, relativ einfach, sich zu koordinieren. Also man muss jetzt ja nicht ständig telefonieren, sondern man kann ja über die Cloud einfach gemeinsam an Szenenplänen arbeiten, gemeinsam an, wir haben das immer so eine Synopsis oder Kapitelübersicht gemacht, wo man sich dann gegenseitig das aufteilt, aber dann eben die Sachen so transparent aufbereiten oder präsentieren muss, dass der andere das nachvollziehen kann, was man da will oder was man vorhat in den einzelnen Szenen und dass man dann gemeinsam das kommentieren kann, diskutieren kann. Und wenn man so sozusagen seine ersten ein, zwei Romane angegangen ist, dann ist das natürlich drin, weil ich kannte es ja vorher nicht anders, habe das für meine Projekte dann eigentlich auch so übernommen, stelle jetzt allerdings fest mit zunehmender Erfahrung auch, dass ich nicht mehr ganz so, ich brauche dieses Gerüst nicht mehr ganz so stark. Also ich kann dann intuitiver arbeiten und merke dann auch, dass es aufgeht, dass es funktioniert, weil man mehr ein Gefühl dafür hat, auch für Längen, wenn man jetzt sagt, man strebt 500.000 Zeichen an für einen nicht sonderlich umfangreichen Roman, dass es auch damit aufgeht. Und ja, so der letzte ist jetzt, war für 500 angekündigt beim Verlag, waren 490. Also war eine Punktlandung sozusagen.
Perfekt. Dann erzähl doch einfach mal, wie du so in das Schreiben dann reingerutscht bist. Also am Anfang steht ja meistens diese Verlagssuche. Wie ist das bei dir gelaufen?
Also ja, das Schreiben als solches, das ist wie bei vielen ja schon immer präsent gewesen seit der Kindheit. Also war immer nebenher Hobby. Das habe ich aber erst im Studium eigentlich wieder erkannt, dass es das ist, was ich gut kann und machen will. Tatsächlich ja, war zum Ausgleich zur Diplomarbeit ging das eigentlich los, dass ich ernsthaft mal geschrieben habe. Vorher war das immer eher interne Texte für Rollenspielrunden, Charakterbeschreibungen, ja, eigene Abenteuer, hauptsächlich für DSA. Und so kam das eben auch, dass Fanpro damals auf der Webseite eine Aufforderung hatte für Battletech und DSA, dass sich Autoren melden könnten. Also sie haben Autoren gesucht. Es war nicht allzu lange nach der Übernahme von Heine. Also ich glaube so 2005 oder irgendwie so die Ecke rum. Oder 2006. Und ich hatte angefangen, was für eine Rollenspielrunde zu schreiben, was eigentlich so ein Oktavheftchen für die interne Runde werden sollte. Und habe dann aber schon gemerkt, dass es eigentlich umfangreicher wird, weil es mehr Spaß macht. Und dann haben wir gesagt, okay, weil die Grundidee von Christian Kopp eben kam, meinem Mitautor, reichen wir es zusammen ein. Kann ja nicht schaden. Also, und dann haben wir lange nichts gehört und sind bei Fanpro damals genommen worden. So ging es dann los. Und wenn man einmal einen Roman veröffentlicht hat, dann soll es ja nicht bei einem bleiben.
Ja.
Sondern dann soll es weitergehen und wir sind dann auch schon relativ schnell drauf gekommen, dass wir eigentlich nicht uns den Beschränkungen unterlegen wollen, die eben das schwarze Auge naturgemäß bietet. Da kann ich nicht machen, was ich will und den Horrorkaiser irgendwie umbringen oder ein Land untergehen lassen. Selbst, ja, das wäre jetzt schon sehr, sehr, sehr groß, aber selbst kleinere Sachen sind schon sehr schwierig, wie irgendein Dörfchen aussieht oder irgendwelche Protagonisten oder Antagonisten sein sollen. Und wir wollten also eine eigene Welt machen. Wir wollten Fantasy schreiben, was Eigenes und was Großes, also mit komplettem Weltentwurf. Und dann haben wir da angefangen, dran zu arbeiten. Das war tatsächlich eine Arbeit von mehreren Jahren, mit mehreren Höhen und Tiefen, die dahingehend begründet waren, dass wir zwar sehr schnell mit dem Projekt eine Agentur gefunden haben, das war unser dass wir gesagt haben, wir wollen zu einem Publikumsverlag, weil es soll ja auch gelesen werden. Wir wollen nicht klein verlegen. Self-Publishing war damals noch gar kein Thema. Es gab in der Form, gab es sicherlich schon, aber es kannte niemand, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Also war das auch gar keine Option. Ja, also möglichst groß sozusagen einsteigen damit. Dann sind wir zu Schmidt und Abrahams gekommen, zu der Agentur, die damals ausschließlich oder fast ausschließlich auf Fantasy spezialisiert war. Und sind auch relativ weit in den ersten Verlags Verhandlungen gekommen bei einem Random House Verlag, aber dann kurz vor Toresschluss eben doch nicht genommen worden. Ging es uns, wie es so vielen ständig geht und was auch ganz normal ist. Aber wir wussten natürlich damals, das war 2010, glaube ich, wussten wir noch nicht, ja, wie das ganze Verlagsgeschäft läuft, dass es normal ist, dass Projekte abgelehnt werden, dass das einfach Zeiträume, bis sich solche Dinge entscheiden, sehr, sehr lang sein können. Wartezeiten eigentlich ja, die Hauptbeschäftigung oder ja, das Warten, die Hauptbeschäftigung von einem Autor ist.
Ja, Wartezeiten sind heftig.
Und, ja, Wartezeiten eben ja von einem halben Jahr auch normal sein können.
Och, ich hatte schon, ich glaube, 14 oder 16 Monate, ich weiß gar nicht mehr genau.
Aber mit positiver Antwort oder negativer?
Oh, das war dann negativ.
Ja, es ist je länger, also nach meiner Erfahrung, je länger es dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es negativ wird. Also war das jetzt. Die Positiven kamen dann immer relativ schnell eigentlich. Genau, da hat eben auch sehr lang gedauert und dann steckt man ja auch das ganze Herzblut da rein. Also das war eigenes Projekt, eigene Welt und so, was sowieso natürlich sehr, sehr viel Arbeit erstmal bedeutet, sehr, sehr viel Hintergrund ausgearbeitet hat, wo man alle Hoffnungen da reinsteckt und man dann natürlich sehr ja, deprimiert ist, wenn das eine eben nicht klappt. Und vor allen Dingen, man hat nichts groß in der Tasche sonst, weil man sich ja darauf verlassen hat, das ist so, das wird genommen. Und ja, es gibt dann viele, die dann vielleicht aufgeben oder keine Lust mehr haben. Ich habe das tatsächlich dann eigentlich erstmal auf eigene Faust weiter betrieben, weil mein Mitautor Christian eben im normalen Berufsleben in Anführungsstrichen ja vorwärts kommen musste und dann da nicht mehr so viel Zeit hatte zum Schreiben. Und ja, nach mehreren weiteren Versuchen und ja, kleineren Publikationen hat es dann ja letztlich doch geklappt. Und dieses Projekt, was dann damals eben nicht zu einem Großverlag gekommen ist, das lag dann eine Weile in der Schublade, und das haben wir dann tatsächlich trotzdem noch 2014 bei einem kleineren Verlag veröffentlicht.
Das heißt, das Wichtigste war eigentlich, dass du nicht hingeschmissen und aufgegeben hast, als es nicht sofort funktioniert hat, sondern hast halt einfach anderweitig weitergemacht.
Genau, also einfach zu sagen, okay, das eine Projekt wird jetzt nichts, egal ich weiß nicht, oder wusste nicht, ob ich es jemals veröffentlicht werde oder ob es verstauben wird. Die Schreiberfahrung hat aber auf jeden Fall was genützt, auch wenn man dann natürlich negativ sagen könnte, da sind hunderte Stunden von Arbeit reingegangen, die dann letztlich, ja, umsonst waren. Aber es bringt einen auf jeden Fall schon mal weiter über diesen ganzen Verlagsprozess, ja, über diese Mechanismen, über die Wartezeiten, über auch das Handwerk zu lernen und dann diese ganze Erfahrung in neue Ideen zu stecken, neue Projekte. Und dann eben hatten wir, wie gesagt, ja das Glück, dass wir relativ schnell oder tatsächlich beim ersten Versuch eine Agentur gefunden haben, was uns fast normal vorkam. Wir wussten nicht, wie schwierig das ist.
Ja, ich glaube, den meisten anders geht es gerade andersrum.
Ja, Natalia Schmidt hat damals gesagt, sie kriegt 500 Einsendungen im Jahr ungefähr, war das damals der Stand. Und es werden ungefähr, ich glaube, maximal ein Zehntel angenommen. Wahrscheinlich ist die Quote noch geringer.
Wahrscheinlich noch weniger. Es wären ja dann 50 im Jahr quasi.
Ja, also 50 neue hat sie bestimmt nicht genommen, aber 50 Projekte. Also ich glaube, sie hat 500 Projekte vorgeschlagen bekommen. Natürlich auch von Autoren, die schon bei ihr unter Vertrag waren. Also das ist
Ja
jetzt
gut, okay.
aus der Erinnerung eine Zahl. Das kann sich danach natürlich nochmal deutlich erhöht haben, weil die Agentur auch nochmal deutlich gewachsen war dann. Ja, und wie gesagt, wir hatten eine Agentur und dann musste ich das natürlich auch nutzen. Das heißt, wir haben dann neue Projekte entwickelt, auch in Absprache eben mit der Agentin, die den Markt kennt, die Trends kennt, die Leute kennt, die Vorschläge macht, wie ein Exposé verbessert werden kann, wie man neue Projekte andenken kann, in welche Richtung. Und genau, ja, hat sich diverse Sachen haben sich nicht verkauft und dann hat sich halt doch mal irgendwas verkauft.
Und wie ist der Stand jetzt? Hast du viel am Start, was gut läuft, oder ist immer noch so ein bisschen die Suche?
Also bei mir ist es so mehrgleisig. Ich habe in Ermangelung eines Fantastikvertrags bei dem Publikumsverlag über die Agentur haben wir dann entschlossen, mal in den historischen Bereich zu gehen, weil sich Fantasy auch eine Zeit lang nicht sonderlich gut verkaufen ließ, weil es einfach ja übersättigt war, der Markt, und dann unsere oder meine Konzepte vielleicht auch nicht so innovativ waren, dass jetzt gesagt habe, das ist so neu und so toll, dass man es unbedingt auch noch haben müsste. Wobei das ja oft auch ein Ausschlusskriterium ist, wenn es zu neu und zu
Ja,
unterschiedlich
genau.
ist, oder nicht. Das ist ja immer der Spagat. Genau, und dann bin ich mit einem war als historischer Abenteuerroman konzipiert, ist letztlich als historischer Kriminalroman verkauft oder veröffentlicht worden, zu Emons gekommen. Und da ist jetzt der zweite Teil gerade fertig, den habe ich letzte Woche abgegeben. Also der lief gut. Und jetzt haben wir einen zweiten Teil gemacht. Schauen wir, wie der läuft. Vielleicht gibt es noch einen dritten. Und gleichzeitig läuft also in der Fantastik auch immer einiges. Also beim Papierverzierer Verlag, dem kleinen Verlag aus Essen, 2013, glaube ich, gegründet, haben wir 2014 dann eben das Projekt, was 2010 nichts wurde, verkauft, Wächter der letzten Pforte. Ist naturgemäß jetzt rein von der Reichweite und so nicht so. Kann man jetzt nicht mit einem Verlag, der stationär im Buchhandel flächendeckend vertreten ist, vergleichen. Es ist halt ein kleiner Spezialverlag, aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden. Es war auf der Longlist zum Seraph, war dritter Platz beim Deutschen Fantastikpreis letztes Jahr. Also ist sehr gut
Das
aufgenommen
ist schon
worden.
mal was.
Ja, auch schon ganz, ganz ordentlich. Und da planen wir jetzt aktuell ein weiteres Projekt, da wird einiges passieren in der Welt noch, holen wir ein paar andere Autoren mit rein. Und sonst mache ich noch einiges an kleineren Projekten, auch mit Kollegen, in Anthologien, Kurzgeschichten, im Rollenspielbereich immer mal ein paar kleinere Sachen. Und habe tatsächlich immer noch das Bestreben, auch mit Fantastik ja, zu einem großen Publikumsverlag zu kommen. Da sind immer im Hintergrund zwei, drei Projekte irgendwo unterwegs. Und vielleicht wird was draus, vielleicht nicht. Das
Ich drück die Daumen. Was fasziniert dich denn an der Fantastik? Also warum bist du nicht gleich zur Historie gegangen oder irgendwie bei Krimis gelandet oder so?
Krimis sind mir eigentlich, das darf ich ja eigentlich nicht sagen, weil ich einen historischen Kriminalroman geschrieben habe und jetzt auch noch einen. Aber eigentlich bin ich kein Krimi-Leser und ich sehe mich auch nicht als Krimi-Autor. Und Krimis sind mir eigentlich auch zu langweilig. Dieses Standard-Schema, Mord, Ermittler, sucht Mörder, Verwicklungen und Auflösung oder Dramen, wie auch immer. Und im historischen Roman stört mich auch, der Virenschutz ist hier gerade irgendwie, im historischen Roman stört mich ein bisschen, dass der Fokus nicht auf der, oder nicht so sehr auf der Handlung liegt, sondern sehr, sehr viel auf dem Setting. Ganz viele Leute haben, kann ich mir auch, ich kann es auch nachvollziehen, dass die Stimmungsbilder haben wollen, aus verschiedenen Epochen da wirklich eintauchen wollen. Und das ist aber auch nicht so mein Weg. Und ich fühle mich da auch immer beschränkt in dem, was es mir auferlegt. Das, was ich eben zu DSA auch gesagt habe, diese Fesseln, die man naturgemäß in so einer gemeinsam entwickelten Welt, die irgendwie definiert ist, auferlegt bekommt, die habe ich da eben auch. Ansonsten, natürlich kann ich es ein bisschen dehnen und kann da ein bisschen unhistorisch sein und nutze das auch, indem ich den Fokus eben nicht komplett auf eine ja, vermeintlich ja, stilgetreue Darstellung aller Dinge bis ins Letzte gehe. Aber ja, insgesamt stört mich das doch. Ich will eigentlich mehr Freiheit haben. Ich will das. Also dafür sind zu viele Bilder, die in meinem Kopf entstehen, zu viele Sachen, die ich machen will, als dass ich diese Fesseln bräuchte. Also ich will halt ja komplett meine eigenen Welten so darstellen, wie ich sie interessant finde oder wie ich sie auch gerne lesen wollen würde. Und da kommen natürlich viele Einflüsse dann rein von Dingen, die ich seit der Jugend gelesen habe oder von Autoren, die mich bis heute ja, prägen oder begeistern. Und ja, das ist so einer der Hauptantriebe eigentlich, diese Freiheit zu haben, diese Freiheit und Kreativität voll ausleben zu können.
Ja, das ist ja wirklich beim historischen Roman schwierig, weil wenn du es da übertreibst mit der Freiheit, dann gibt es halt gleich Haue, weil die Leute eben erwarten, dass du dann auch was sehr Historisches ablieferst.
Ja, also ich glaube, da ist das Publikum auch sehr unterschiedlich. Das habe ich jetzt auch in den Reaktionen gemerkt. Es gibt eben diese Leute, denen es ganz wichtig ist, dass alles bis ins Letzte durchrecherchiert ist, bis wirklich in den kleinsten alltäglichen Gegenstand und das auch dann entsprechend dargestellt und beschrieben wird und dass dann Fokus drauf gelegt wird. Und das ist auch da aber nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist da tatsächlich auch der des Unterhalters eher, dass ich sage, ich habe dieses historische Setting, da muss ich natürlich vernünftig recherchieren und kann jetzt mir nicht den Fall Lübeck im 14. Jahrhundert so bauen, wie ich es gerne hätte, sondern ich muss es so nehmen, wie es war und mir das anschauen und kann auch die Gesellschaft nicht grundlegend verändern. Ich möchte aber Protagonisten haben, die auch nicht nur diesen Zwängen der Historie unterliegen und ja auch ein bisschen da ausbrechen. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil in dem Buch, dass eben Leute ja aus ihren Rollen und ihren gesellschaftlichen Zwängen ausbrechen. Das zieht sich da vielleicht ein bisschen durch, dass ich das da auch ja zum ja nicht unbedingt zum Primat erhebe, aber das ist eine sehr, sehr wichtige Rolle auf jeden Fall spielt. Das kommt automatisch mit rein, das ist gar nicht unbedingt immer so geplant, aber ja, ergibt sich dann so.
Ja, so aus dem Freiheitstrieb heraus.
Also gerade das früher war mir das gar nicht so nah, weil meine Protagonisten tatsächlich eher männlich waren und ich da ja auch mit so einer männlichen Sicht rangegangen bin. Mittlerweile macht es mir eigentlich fast mehr Spaß, aus Frauensicht Dinge zu schreiben und gerade im Mittelalter eine starke Frauenrolle zu entwickeln, die jetzt eben nicht im Wanderhurenstil da langkommt, ist dann, ja, finde ich durchaus interessant und da spiele ich dann auch gerne mit. Also,
War denn Geschichte schon immer ein Hobby von dir oder hast du es sogar studiert?
jein, ich hab Politikwissenschaft studiert und neuere Geschichte im Nebenfach.
Ah.
Ja, also und auch in Schulzeiten war Geschichte Leistungskurs und Geschichte war immer wichtig. Also habe da nicht studiert, aber ja, wenn ich nicht keine Affinität dazu hätte und auch zu der Epoche, in dem Fall ist es ja Spätmittelalter, Hansezeit, dann hätte ich das auch nicht gemacht. Also als die Diskussion aufkam, wenn keine Fantastik, wenn man es mal mit dem Historischen probiert, der eher abenteuerlich angehaucht ist, welche Epoche könnte man denn nehmen? Und da ja, war das eine der, die eigentlich sofort in Frage kam.
Ja, das ist ja klar. Aber ich meine, wenn es dich nicht interessieren würde, könntest du ja auch nicht drüber schreiben, nehme ich mal an.
Ich für mich könnte es wahrscheinlich nicht. Es gibt Leute, glaube ich, die können das.
Ja, das stimmt, die gibt's auch.
Also, das ist ja immer dann was, man stellt fest mit einem Verlag oder mit einem Agent, was verlangt der Markt oder was könnte er haben wollen oder was würde sich verkaufen. Könnte man sich vorstellen, da und dort irgendwas zu machen? Und es gibt sicherlich Leute, die dann sagen, ich habe zwar überhaupt gar keine Bezüge dazu, aber die kann ich mir aneignen. Und dann mache ich das. Also.
Das stelle ich mir aber schwer vor. Also ich selber interessiere mich auch für Geschichte, aber wenn ich mich nicht dafür interessieren würde und müsste mich dann in alles einlesen, was mich eigentlich gar nicht interessiert, das ist ja dann harte Arbeit. Also.
Ja, es gibt Leute, die gerne hart arbeiten, offensichtlich.
Das stimmt.
Nein, ja, ich glaube, ohne diese Grundaffinität geht es sehr, sehr schwer. Ich könnte mir das für mich auch nicht vorstellen. Aber ja, wenn man guckt, dass manche Autoren so, wie breit die aufgestellt sind, und ich glaube nicht, dass die in allen Epochen oder Bereichen oder Genres, in denen sie tätig sind, vorher das als eine ihrer Hauptinteressensgebieten ja, definiert hätten, sondern das hat sich auch ergeben durch neue Ideen, durch Input von außen, durch Markterfordernisse, was auch immer.
Ja,
Und
wahrscheinlich.
wie gut man das dann kann, sich das anzueignen, da einzutauchen, das umzusetzen, das ist dann sicherlich auch eine Frage von handwerklichen Fähigkeiten und gepaart mit der Kreativität. Also das muss ja dann nicht heißen, dass es automatisch schlecht wird, nur weil man vorher damit nichts zu tun hat.
Nee, natürlich nicht. Ist halt nur für einen persönlich, also ich stelle es mir zumindest schwierig vor, wenn ich mir was erarbeiten muss, anstatt dieses Kribbeln zu haben, eine Welt mir auszudenken, die mir auch Spaß macht. So jetzt mal ganz extrem gesagt.
Ja, es ist bestimmt schwierig, ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du einige Autoren hast, die du so als ja, Vorbild oder Inspiration nimmst. Wer ist das denn alles?
Ja, es gibt jetzt keinen einzelnen Autor, der jetzt so der Favorite über allen ist. Ich habe natürlich angefangen in der Fantasy wie die meisten mit dem Herrn der Ringe irgendwann mit
Ja.
14, so, dann kommt man erstmal in diese klassische High Fantasy und so weiter rein und habe dann einige Sachen so aus den 80er Jahren, David Eddings zum Beispiel, David Gemmell, dann Dragonlance Sachen von Weiss und Hickman. Das waren so die Sachen, die mich in der Jugend geprägt haben, wo ich auch zum Teil hängen geblieben bin. Wichtigster Autor von denen war vielleicht, oder ist sofort eigentlich der Raymond Feist. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mit Chemia Saga, hat in
Nee.
den 80er Jahren angefangen. Ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht, 83 war der erste Roman. Es fängt auch sehr, sehr klassisch an mit dem weisen Jungen, der dann irgendwie zum Magier wird und in die Welt rauszieht und den Krieg entscheidet für die Guten sozusagen. Und das wuchs aber über die Jahrzehnte tatsächlich. Ich glaube, der letzte Band ist 2013 erschienen. Wuchs das halt zu was Größerem. Also es war dann nicht mehr dieses klassische am Anfang. In den ersten Bänden spielen da auch noch irgendwie Zwergen und Elben irgendwie eine Rolle. Die sind aber später irgendwie, ich glaube, Zwerge kommen die letzten 20 Bände überhaupt nicht mehr vor. Also dieses klassische High-Fantasy-Schema nach Tolkien wird halt ziemlich verlassen. Es geht sehr viel ja, Reisen zwischen verschiedenen Realitäten, zwischen verschiedenen Planeten. Jetzt kann man magische Spalte öffnen zwischen verschiedenen Dimensionen und Planeten. Und es gibt eine große, ja, übergeordnete Bedrohung, die sozusagen die gesamte Schöpfung, ja, vernichten will. Und das ist nicht so, gleichzeitig aber oft gepaart auch mit ja, politischen Intrigen auf der Hauptwelt mit Chemia, auf der das spielt. Einige philosophische Ansätze auch mit drin. Sehr, sehr großes Figurenensemble, sehr, sehr weit gestreut über verschiedene Generationen. Also dieser gesamte ja, Kosmosentwurf da, der hat mich einfach über Jahre begleitet und begeistert. Also deswegen würde ich sagen, dass der mich mit am meisten geprägt hat. Ist jetzt, glaube ich, als Autor in Deutschland war der schon so bis Mitte, Ende der 90er recht bekannt oder ja, auch präsent so im Buchhandel. Und dann hat irgendwie Blanc-Vallée es geschafft, die Übersetzungen immer mehr schleifen zu lassen mit einer Serie, sodass dann irgendwann gar nichts mehr rauskam. Oder erst kam die in sehr, sehr großen Abstand. Keiner mehr was mit anfangen. Das ist immer blöd, wenn du eine Reihe hast und dann alle 2 Jahre mal ein Buch erscheint. Vor allen Dingen, weil in den USA das viel, viel schneller ging. Ich habe dann die letzten 6, 7 Bände auf Englisch, glaube ich, gelesen, weil ich halt dann wissen wollte, wie es zu Ende geht. Die sind bis heute nicht übersetzt.
Oh, das ist ja ärgerlich.
Gibt jetzt eine neue Ausgabe bei Plan Valley im Sommer, aber die fangen wieder mit den Sachen aus den 80ern an. Und die wirken natürlich heute in Zeiten, wenn man irgendwie an George Martin gewöhnt ist, wenn
Ja,
man auch
genau.
wie Abercrombie keine Ahnung, Erickson oder sowas kennt, wirkt es natürlich ein bisschen altbacken, wenn man jetzt mit diesen Sachen von 1983 wieder anfängt. Also würde ich jetzt auch nicht mehr lesen, ich würde jetzt auch nur Nostalgie lesen, weil da meine alten Helden irgendwie drin sind, aber wenn
Ja.
ich den als neuen Autor kennenlernen müsste, weiß ich nicht, ob das jetzt so klug war. Und naja, schauen wir mal.
Ja, es hat mich auch alles so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, als du so erzählt hast, so viele Figuren und so eine große Welt und diese Zeiträume.
Ja, es ist ganz anders. Also ist dann am Ende nicht so weit weg mehr mit der Komplexität, aber kann man nicht wirklich vergleichen mit Game of Thrones.
Gut, ja, das. Sonst wär Game of Thrones ja auch nur ein Abklatsch.
Ja, genau. Also was mich jetzt an neueren Autoren fand ich jetzt, was ich jetzt eben erwähnt hatte, Abercrombie, finde ich ganz gut. Scott Lynch ist noch einer meiner Favorites. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Lügen
Nee.
des Glamora, auch sehr urbanes Setting mit ja, so einem Haufen Diebe in einem ja venezianisch angehauchten ja, Stadtstaat, der ja so grob, würde ich sagen, im 17. Jahrhundert entspricht und auch so Grim and Gritty Fantasy eben hat, so wie Abercrombie das auch ein bisschen machen, also ein bisschen auf die Kacke hauen halt einfach. Und ich habe mich jetzt in meinen neueren Sachen auch so ein bisschen in die Richtung eigentlich bewegt, so vom Stil her, vom Ansatz, weil dieses Tolkieneske und so weiter, da hat die Welt genug von.
Ja, würde ich auch sagen, da gibt es eine ganze Menge. außer Büchern haben dich auch Filme und Serien beeinflusst?
Bewusst, vielleicht jetzt nicht unbedingt unterbewusst, mit Sicherheit. Also ich bin schon immer großer, oder ja, ich bin kein Trekkie, aber schon großer Star Trek-Fan eigentlich gewesen immer. Das heißt, die Art, wie Geschichten erzählt werden, speziell bei Deep Space Nine, was damals ja auch mit diesem überspannenden Bogen dieses Konflikts ja recht innovativ oder neu war in den 90ern, das war vielleicht schon durchaus, könnte man vielleicht als mitprägend irgendwie bezeichnen. Auch die Ambivalenz von vielen Figuren mit Grauschattierung und nicht klar differenziert zwischen Gut und Böse,
Das stimmt, ja.
zwischen guten und schlechten Handlungen. Man so Charaktere wie ja, Garak denkt oder die Cardassianer generell, Kul Dukat zum Beispiel. Ja, und andere dann Mantel- und Degen-Filme gucke ich eigentlich sehr gerne, bin eigentlich sehr großer Musketiere-Freund in jedweden Ausprägungen. Der 94er Disney-Film, so klischeehaft er auch ist, zählt trotzdem zu meinen Lieblingsfilmen. Also der mit Kiefer Sutherland.
Mit
Und
Gérard Depardieu? Ist das der?
das ist Charlie Sheen, Kiefer Sutherland und Oliver Platt.
Ja, den habe ich auch gesehen. Oliver Platt, mit Oliver Platt, genau.
Ja, und Tim Curry als Kardinal Richelieu. Also das war vor allen Dingen die wichtigste Figur fast. Ja, und ansonsten, ja, viel durchs Rollenspiel, würde ich sagen. Weil Sachen, die man da einfach, wenn man 15 Jahre oder 20 Jahre bald, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so oft, aber 10 Jahre eigentlich wirklich ständig, ja, Rollenspiele spielen, was man da alles erlebt, sich selber ausdenkt an Abenteuern oder an Charakteren, wie man mit denen handelt und mit anderen Figuren interagiert. Ich glaube, das ist auch ein großer Einfluss gewesen.
Nur DSA oder auch andere Sachen?
Also hauptsächlich DSA, daneben eine Zeit lang Shadowrun, viel Battletech, wobei wir bei Battletech tatsächlich auch die Rollenspielkomponente wirklich ausgebaut haben. Also nicht nur, dass die reinen Tabletop-Schlachten gemacht haben. Ja, und ansonsten zeitlang haben wir MERS noch gespielt, also das verkappte Rollmaster-System in Mittelerde, was es ja auch schon lange nicht mehr gibt, glaube ich. Sonst, ja, so ein paar One-Shots in anderen Systemen, also Cthulhu, Arcane Codex, D&D, also ich habe verschiedene Sachen mal ausprobiert, aber viele Sachen nur ein, zwei Mal, ohne dass ich da wirklich richtig reingekommen bin. Also das hat mich bei DSA eigentlich immer am meisten ja, angesprochen, da ja, in dieser kontinuierlich weiterentwickelnden Welt irgendwie selber die Helden auch dann über Jahre oder Jahrzehnte hinweg zu spielen und zu entwickeln.
Ja, das ist ja gerade der Reiz bei dem, also bei dem Tischrollenspiel, dass das so lange geht und dass man ja wirklich an den Leuten hängt und wenn die dann mal irgendwann sterben sollten, das ist eine traurige Geschichte.
Ich hatte immer das Glück, dass wenn mir ist tatsächlich bei DSA fast nie jemand gestorben. Und die, die gestorben sind, die waren noch sehr niedrigstufig, also die hatte ich nicht lange. Das ist dann also gleich am Anfang schiefgegangen. Aber wenn einer meiner sehr, sehr hochstufigen Charaktere, wenn es den irgendwie am Ende erwischt hätte, und da waren ja wirklich dann epische Sachen dabei, die man dann spielt und den Erfahrungsgraden, ich glaube, das wäre tatsächlich wie, als wäre ein Teil von mir tot oder wäre ein naher Verwandter gestorben oder so.
Ja, so ungefähr. Man verbringt ja wirklich regelmäßig Zeit mit den Leuten. Also wie so eine Buchserie fast, nur dass es halt nicht im Buch stattfindet.
Ja, wir schreiben die Serie selber.
Ja.
Mit der Interaktion mit allen anderen. Das ist ja genau das. Deswegen ist es ja nicht so weit weg davon. Und deswegen ist der nächste Schritt, das selber zu schreiben und selber sich die Geschichten auszudenken, dann ja auch nicht so weit weg. Und wenn man das sowieso auch noch mit anderen zusammentut, wie ich jetzt mit meinem Mitautor dabei zwei Romanen, oder mit anderen Leuten in Anthologien, oder wenn man selber Rollenspiel-Settingbände macht, dann ja, ist es tatsächlich sehr, sehr nah verwandt damit.
Sind denn auch Leute, die mit dir gespielt haben, in den Büchern aufgetaucht irgendwann?
Es gibt ja, jein. In den beiden DSA-Büchern, speziell im ersten, sind ein paar Charaktere daran angelehnt, aber oder die sind zum Vorbild genommen, tragen dieselben Namen, aber die sind teilweise mehr und meistens aber sehr, sehr stark verändert, weil einfach Spielfiguren und die Umsetzung am Spieltisch, das funktioniert in Romanen nicht, wenn man das so übernehmen würde. Das ist in dem allerersten Buch, was ich geschrieben habe, noch relativ stark präsent in manchen Teilen. Das merkt man auch an. Das war auch eine Kritik daran. Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, dass die auch zum größten Teil berechtigt ist, weil mir da einfach noch die Erfahrung gefehlt hat, entweder zu sagen, das funktioniert so überhaupt nicht, das darf man gar nicht so anfangen, oder dass man muss einfach viel mehr davon entfernen. Aber später, in späteren Publikationen gibt es höchstens mal bei winzigsten Nebenfiguren, wenn mal irgendwo ein Koch auftaucht oder ein Wirt, den man um Auskunft fragt, dass ich den an irgendjemand anlehne oder dass ich den als Insider einen Namen gebe, der nur unsere Spielrunde was sagt, weil es irgendeine Kultfigur aus der internen Gruppe war oder so. Aber das kapiert dann wirklich nur derjenige, der damals mitgespielt hat.
Ja, aber das ist ja auch lustig. Was sagen denn die Leute von damals, sage ich jetzt mal, dazu, dass du dann jetzt die Romane geschrieben hast? Und ja, das ist ja schon ein bisschen was Außergewöhnliches.
Ja, also ich habe nicht mehr mit allen Kontakt, aber diejenigen, mit denen ich noch habe, die gehören eigentlich immer zu den ersten Lesern oder sind manchmal auch Beta-Leser. Ja, also die finden das schon gut. Also wir hatten eine Gruppe, die hatte sich tatsächlich beschränkt auf so eher 5 bis 6 Leute, war auch so der feste Kern, da gab es kaum Fluktuation. Ich habe auch in anderen Gruppen fast überhaupt nicht gespielt. Und die sind eigentlich ja alle noch dabei. Oder ja, weiß ich nicht, ob das jetzt als erste Fans kann man sie jetzt nicht bezeichnen, aber sie sind mit die ersten, die das mitkriegen, wenn das passiert. Und es gibt auch ein, zwei Leute, die wir jetzt selber mit ins Boot holen für diese Geschichten, die in der Welt der Wächter der letzten Pforte spielen. Wo ich gleich nochmal was zu sagen kann, aber wo wir gesagt haben, okay, habt ihr Lust, mal selber eine Kurzgeschichte beizusteuern in der Welt, die ihr sowieso kennt, weil einer davon denen war der Beta-Leser damals. Ja, also wir versuchen das schon miteinander zu verbinden, dann mitzunehmen.
Ja, so eine Art fließender Übergang.
Ja. Ob die jetzt selber was daraus machen wollen, jemals und dann Ambitionen entwickeln, das weiß man nicht. Vielleicht lecken sie Blut, wenn sie die erste Kurzgeschichte veröffentlicht haben. Und sagen dann, sie gehen selber mal ein Projekt an und versuchen zu veröffentlichen. Das schauen wir mal.
Aber es ist ja schon toll, dass sie mit dir dann so eine Art Mentor haben und das nicht mehr ganz alleine alles herausfinden müssen.
Ja, ich würde mich selbst nicht als Mentor sehen. Ich würde eher so sagen, ich habe die Tür schon aufgestoßen und sage, hier kommt auch mal mit rein. Und das ist aber, glaube ich, ja, ist auch ganz normal, wenn man auf Rollenspielreisen kommt und gemeinsam schon so viele Geschichten nur erstmal intern entwickelt oder erlebt hat, dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, was zu machen, wir haben jetzt hier unsere eigene coole Welt, wir können das veröffentlichen, kommt doch mit und macht auch was da drin. Ja, das ist, ich glaube, ganz gut. Das ist ja auch bei dem Settingband zu Eis und Dampf, den wir gemacht haben, ich ja nicht der Herausgeber bin, sondern nur eingeladen wurde, auch von meinen Freunden Christian und Judith Vogt, die Herausgeber sind. ist es ja nach dem gleichen Prinzip entstanden, dass die auch ihre Freunde und engeren Kollegen mit ins Boot geholt haben und gesagt, wir haben die Möglichkeit, sowas zu machen, basierend auf unserem Roman. Und wer hat Lust? Und ja, alle hatten Lust oder sehr, sehr viele. Und ja, deswegen ist das dann wirklich, in dem Fall kann man sagen, eine Gruppe von Freunden oder von Freunden von Julian und Christian, die da eben gemeinsam was auf die Beine gestellt haben.
Das ist doch schön, da arbeitet es sich dann, glaube ich, auch ja, in einer besseren Atmosphäre, wenn man schon befreundet ist.
Ja, eigentlich schon. Also und zumindest, und da gab es jetzt bei den Sachen, wo ich mitgemacht habe, nie größere Probleme. Könnte dann schwierig werden, wenn jetzt einer partout seine Texte nicht liefert oder unter einem ganz schlimmen Niveau abgibt oder ähnliches, dass man dann ja Schwierigkeiten hat oder sagen wir mal die Freundschaft vielleicht ein bisschen drunter leidet, wenn man da auf der semi-professionellen Ebene ja Probleme miteinander bekommt. Das kann natürlich passieren. Also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, aber die Gefahr besteht natürlich.
Aber meistens ist es ja so, dass man unter Freunden eben auch über sowas sprechen kann. Also sagen kann, hier guck mal, es wird langsam mal Zeit und so.
Also man kann es sicher, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte die Situation noch nicht. Man könnte es lockerer ansprechen wahrscheinlich. Aber vielleicht, weil man sich so gut kennt und gut leiden kann, verzichtet man eher dann auf Kritik, wo man, wenn man distanziertere Verhältnisse hätte,
kann auch sein, ja.
Auch ein objektiver urteilen würde, weil man dann nicht das Persönliche und das Professionelle miteinander vermischt. Aber ja, ich hoffe, dass ich die Probleme nicht haben werde. Im Moment sieht es nicht danach aus.
Oh, das ist doch super. Hast du auch noch andere Arten von Rollenspiel gemacht, also zum Beispiel Computer- oder Live-Rollenspiel?
Also Live-Rollenspiel habe ich nie gemacht, hat mich auch nie interessiert. Und ja, Computer-Rollenspiele schon auch. Also jetzt nicht exzessiv, aber eigentlich seit der Jugend immer mal wieder irgendwie. Aber jetzt nicht nur Rollenspiele, sondern verschiedene. Aber Rollenspiele haben sicherlich da auch, ja, waren ein größerer Teil der Genres.
Waren es dann so diese AD&D-Sachen oder was ganz anderes?
Es waren tatsächlich, es waren natürlich die DSA-Sachen, Nordland-Trilogie schon in DOS, dann auch zu dem Büchern von eben erwähnten Autoren Raymond Feist gibt es zwei Computerspiele, Betrayal at Condor und Return to Condor. Die habe ich auch gespielt. Dann
das ist Gothic, aber schon sehr lange her.
Eines von 93, das andere von 98, glaube ich, ja. Also danach kam da nichts mehr raus. Ich weiß auch nicht. Die waren auch in Gamer-Kreisen relativ erfolgreich.
Also, die haben mir auch, die sagen mir auch was. Also ich habe die nie gespielt, aber ich habe schon davon gehört.
Ja. Also speziell dieses Betrayal at Condor, das kannte ich erst später, als es eigentlich schon veraltet war. Da war es dann grafisch wirklich nicht mehr schön anzugucken. Aber das galt, das habe ich jetzt neulich noch irgendwo auf so einem Retro-Portal irgendwo gelesen, galt in seiner Zeit so als eins der besten Rollenspiele. Ich würde das heute gesagt nicht unterstützen, aber 93 oder so hat das sicherlich mal Gültigkeit gehabt, diese Aussage. Ansonsten später habe ich so die Gothic-Teile und irgendwie so solche Sachen. Ich überlege gerade, wenn ich da hochgucke, da stehen die Spiele nämlich, was jetzt noch so wichtig war, ja, dann diverse Action-Rollenspiele und so. In letzter Zeit habe ich in den letzten Jahren ein bisschen Star Wars The Old Republic gespielt. Da bin ich immer noch dran, wenn mal ein Update kommt, mal wieder 2 Monate zu spielen oder so. Wobei ich das immer nicht als richtiges Rollenspiel sehe. Das ist halt,
ja, das ist immer die Sache, wo hört Rollenspiel auf und wo fängt Actionspiel an sozusagen.
Ja. Das ist eher dann so Zeitvertreiber, also genau.
Ist ja eh am Computer so eine Sache. Dieses mit den Leuten so sprechen wie bei einem Tischrollenspiel, das kann man am Computer ja überhaupt gar nicht. Also das ist was man nicht in die Technik übertragen kann.
Also man kann, es gibt, ich bin dabei damals auch auf einem Rollenspielserver. Du kannst natürlich mit Headset und so weiter, kannst du das auch nochmal auf einer tatsächlich, ja, anderen Ebene betreiben. Das gibt es tatsächlich Leute, die sich auch in Kneipen oder in Kantinas da treffen und dann nur ihre Rollen spielen und dann aus der Sicht von ihrer Twi'lek irgendwie ihren Tag schildern, was sie erlebt haben und dann da irgendwie was trinken oder so. Das wäre mir jetzt irgendwie online ein bisschen zu langweilig, aber die Leute, die machen das tatsächlich. Also die betreiben dann da wirklich Rollenspiele. Inwiefern das jetzt spannend ist, weiß ich nicht, wenn du da nicht gemeinsam einen Plot hinterherläufst, weil was du ja gemeinsam dann machst, ist dann da irgendwie ein Raid oder ein Operation oder irgendwie sowas. dann gehst du halt irgendwo hin und musst mit der richtigen Taktik den Boss kaputt schlagen, aber das ist dann halt wieder Action.
Ja, das stimmt. Gut, was machst du noch so, wenn du nicht schreibst, Rollen spielst oder was Technisches entwickelst?
Jetzt privat oder beruflich?
Ja, so privat, also so als einfach als Hobby, so zum Spaß.
Eigentlich haben wir die Hobbys fast schon abgedeckt damit.
Ist ja auch schon einiges zu tun.
Das schneidet sich eigentlich. Also ja, das Übliche, dass man natürlich dass man mit der Familie was unternimmt, das ist natürlich, wenn man in dem Fall ein Kind hat, ja, normal. Und deswegen bleibt da nicht so viel übrig. Ich bin jetzt kein riesen Serien-Junkie, aber so ein paar Serien verfolge ich eben auch noch.
Die da wären.
Die da wären Musketeers zum Beispiel, Good Wife aktuell, eine der unterschätztesten Serien in Deutschland, weil der Titel, glaube ich, immer etwas irreführend ist. Game of Thrones habe ich aufgehört zu gucken, das hat mir immer fand ich das zu langweilig irgendwann.
Ah, interessant.
Nach der dritten Staffel, durch die dritte Staffel habe ich mich schon gequält. Also ich habe die Bücher gelesen und fand die auch irgendwie nach dem dritten Buch nicht mehr so wahnsinnig toll. Weiß nicht, vielleicht steige ich mal wieder ein. Ja, und ansonsten, jetzt überlege ich gerade was zu sehen. Ich sonst noch gucke, manchmal irgendwie Comedy-Serien, aber das ist dann reiner Zeitvertreib, also aber eher so Oldschool-Sachen, so Seinfeld oder so.
Die Oldschool-Sachen, das ist gut.
So, mit diesem neumodischen Kram kann ich dann nichts anfangen.
Ja, was mir auch gefällt bei den älteren Serien, das ist so ein bisschen diese Langsamkeit. Also früher in den 80er oder 90ern hieß es dann auch so, ja, es wird ja alles immer hektischer, aber verglichen mit heute war das ja Kindergeburtstag und ich finde es schön, wenn es so ein bisschen ruhiger zugeht und nicht alles so hektisch geschnitten mit Wackelkamera und bum, bum, bum.
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also im modernen Action-Kino kann ich das durchaus ab, aber ja, in der Serie brauche ich das jetzt auch nicht ständig. Das kommt aber auch darauf an, dass sich die Sehgewohnheiten dann dem Tagesrhythmus anpassen. Mit einem Kind, wo der Tag um 6 beginnt, damit man abends in den Seilen hängt, manchmal abends doch noch was arbeiten muss, dann manchmal wirklich nur Berieselung, die nicht irgendwie anstrengend ist, weder irgendwie vom Inhalt noch irgendwie audiovisuell. Und dann ist sowas ganz gut. Und dann ist auch sowas ganz gut, was man tatsächlich auch schon kennt. Also das merke ich dann immer, wenn man eine neue Serie guckt, die einen mitnimmt, das ist mir dann zu anstrengend abends noch irgendwie. Das nimmt mich zu sehr, nimmt mich viel mehr mit als vor 10 Jahren. Also das brauche ich dann nicht unbedingt.
Ja, ist verständlich.
Das andere ist halt, ja, dass man einfach das so viel Freizeit es dann nicht gibt, wenn man über neue Dinge nachdenkt und ja, die konzeptioniert und irgendwie in Bahn bringen muss. Genau. Musik spielt da jetzt vielleicht noch eine wichtige Rolle, weil eigentlich den ganzen Tag bei mir immer Musik läuft.
Ah.
Beim Arbeiten. Also es gibt Leute, auch Autoren, die überhaupt nicht ertragen, die brauchen Stille oder die Umgebungsgeräusche. Ertrage es nicht, wenn es still ist. Also es muss Musik sein, egal was ich mache. Ob das jetzt ein Uhrenkatalog ist oder ein Roman, muss immer Musik laufen.
Ah, ja, gut. Ja, aber stimmt, da gibt es wirklich alles. Also gibt es Leute, die müssen totenstill haben und andere, die können nur schreiben, wenn sie irgendwie im Café sitzen und irgendwas passiert um sie herum. Also ist auch sehr interessant.
Das ist mir jetzt auch zum ersten Mal, oder zum ersten Mal passiert, dass denn die Fortsetzung von dem Hanse-Roman, die jetzt eben zum Verlag gegangen ist, habe ich zu 90% auch in einem Café geschrieben.
Ah ja, interessant.
Ich habe das vorher eigentlich auch nie gemacht oder ganz selten. Aber das war ab dem Zeitpunkt, wo man sich dran gewöhnt, irgendwie wichtig. Und dann brauchte ich es auch. Dann zu Hause habe ich alles Mögliche gemacht. Und vor allen Dingen verlasse ich mich dann eben, wenn man hängt, was wir vorhin schon mal hatten, dann auch dazu verleiten, lasse ich mich dazu verleiten, irgendwo rumzuklicken, zu nutzen oder sonst was. Und die Tage dann nicht zu nutzen. Und dann lieber offline im Café zu sitzen, Leute irgendwie zu beobachten. Das ist dann ganz gut eigentlich. Also, ja, ist auch für mich ein sehr funktionierendes Modell.
Muss ich vielleicht bei Gelegenheit irgendwann mal auch ausprobieren.
Ja, kann ich schauen. Ich habe dann aber da auch Kopfhörer auf. Also
Ach so.
allerdings bin ich nicht so laut, dass ich komplett von der Außenwelt abgekapselt bin. Also ich höre das Gemurmel und so schon. Aber da brauche ich dann auch irgendwie ja, doch eine gewisse Form von Abschottung dann doch.
Ja, also ich stelle mir das schon so vor, dass mir dann zu spannend wäre, was so um mich herum passiert, dass ich mich gar nicht dann auf meinen Text konzentrieren könnte. Muss man sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen.
Ja, also passiert mir dann an so Stellen, wo ich hänge. Also wenn man im Flow ist, dann nehme ich die Umgebung nicht mehr wahr. Und, ob der Flow jetzt eine Seite oder 10 Seiten anhält, ist eine andere Frage, aber das ist dann ist man wirklich im Tunnel. Und diesen Tunnel herzustellen, den brauche ich bei Romanen, oder den brauchen viele. Manche können das nur nachts, manche können es nur früh morgen, manche brauchen Stille, manche brauchen Krach. Aber ich glaube, den braucht letztlich jeder, weil sonst kriegt man einen Roman auch nicht wirklich zu Ende geschrieben, dass man wirklich eintaucht. Und sonst funktioniert es nicht. Das merkt man ja auch an den Textstellen, wenn man hängt. Die sind dann auch in der Bearbeitung, merkt man genau, okay, hier ist es holprig, hier muss man mehr tun.
Genau, wo man dann rausfliegt.
Ja, das ist da, wo ich dann im Café aufschaue und mich von irgendeiner Diskussion am Nebentisch vereinnahmen lasse oder so.
Gut, jetzt habe ich noch eine ganz fantastische Frage für dich, oder eigentlich sogar zwei. Die erste ist, wenn du jetzt einen verrückten Wissenschaftler hättest oder einen Zauberer oder eine Hexe, die dich irgendwo in eine andere Zeit oder Welt bringen könnten, wo würdest du da gerne mal hin?
17. Jahrhundert, Frankreich, aber nicht wie in jeder Epoche nicht dem Bodensatz der Gesellschaft anhören, sondern mit Wappenrock und Degen in der Hand. Ob für oder gegen den König müsste ich dann noch entscheiden.
Es kommt ja auch ein bisschen auf den König drauf an.
Ja.
Ah, das war aber auch eine schnelle und deutliche Antwort. Das finde ich gut. Ja, und die andere Frage, das ist jetzt ein bisschen gemeiner. Was passieren würde, wenn du nicht mehr schreiben könntest? Was würdest du machen?
Das ist schwierig. Es wäre jetzt die Frage, da vom Schreiben tatsächlich meine gesamte Existenz abhängt,
Tja.
müsste ich erstmal meine Berufsunfähigkeitsversicherung checken.
Ah ja, okay.
Mich noch irgendwie über die Runden kommen. Na, ich habe ja auch noch eine Frau, die mich dann versorgt. Also was ich beruflich machen würde, hätte ich überhaupt jetzt so auf die Schnelle überhaupt gar keine Ahnung. Weil da. Ich weiß es nicht. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich nur noch Musik hören und in den Himmel schauen oder so.
Ist aber auch schön.
Ach, dann muss ich mir die Welt, die ich sonst auch schreibe, halt innerlich irgendwie erschließen.
Oh, gute Idee. Jetzt habe ich auch noch eine dritte Frage, habe ich ganz vergessen. Wenn du die Macht hättest, die Welt zu verändern, jetzt ganz groß gesprochen, wie würdest du die Welt verändern?
Könnte jetzt länger dauern, wenn ich das jetzt ausführen soll.
Wir können uns ja mal auf 10 Minuten beschränken.
Ich glaube, die Gier und die Selbstbezogenheit der Menschen abzuschaffen, wäre das größte Ziel. Aber ob das für alle, wie viele Milliarden gibt es jetzt, 7 Milliarden Menschen oder so,
Ja, so ungefähr, plus minus.
machbar wäre, wenn es machbar wäre, wäre es das, weil dann würden sich die meisten aller anderen Probleme auch in Luft auflösen.
Ja, das sehe ich auch so.
Also egal, ob das religiöse, national, sag mal, national bezogene Probleme, irgendwie Chauvinismus jedweder Art, würde keine Rolle mehr spielen.
Ja, das ist richtig. Dann ist echt ein super Ansatz, um einen Haufen riesige Probleme gleich einfach das Klo runterzuspülen.
Ja, aber es geht leider nicht so einfach.
Nee, leider nicht. Deswegen ist es ja auch leider nur eine Was-wäre-wenn-Frage.
Ja.
Immerhin hast du die Möglichkeit in deinen Büchern, also diese Freiheit, von der du schon gesprochen hast, einfach alles zu machen, was du willst. Und dann könntest du solche Welten ja auch erschaffen. Ist dann nur die Frage, wie viele Leute es lesen wollen.
Ja, eine Geschichte ohne Konflikte ist dann schwierig. Die
Ja.
bietet so viel. Und ja, also würde natürlich genug Ansatzpunkte geben, eine Utopie zu entwickeln auf dem Weg dahin, wie man das umsetzen könnte. Aber ja, in diesem, ich bewege mich ja immer eher so ein bisschen in der Vergangenheit und gucke, das Allerschlimmste zu verhindern, anstatt das jetzt schon Schlimme für die Zukunft zum Besseren.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch mal sowas als.
Vielleicht. Oder auf jeden Fall wüssten wir, dass, wenn du die Macht dazu hättest, dass die Welt dann schon mal ein bisschen friedlicher aussehen würde.
Ich hoffe nicht, dass irgendjemand geantwortet hat, er will dafür sorgen, dass alles Geld der Welt zu ihm kommt oder so.
Nee, das hatten wir nicht. Also eigentlich haben alle sehr, sehr soziale Gedanken und also die Autoren sind alles Weltverbesserer und Gutmenschen. Das ist wirklich, scheint so zu sein. Und finde ich auch gut.
Ja. Keine
Selbst.
guten Menschen, aber sie sind gute Menschen. Das ist gut.
Ja, oder also auch die Düsteren, diejenigen, die dann reihenweise Menschen und Charaktere umbringen in ihren Büchern, die wollten eigentlich auch für die Welt nur das Beste. Finde ich toll.
Ja, gibt ja einen Grund, warum man die Leute entsorgen muss.
Stimmt. Ein guter Gedanke. Gut. Jetzt schaue ich auf die Uhr, sind wir schon wieder eine Weile unterwegs. Aber auf eine Sache will ich dich noch ansprechen. Ich habe von der Judith Vogt gehört, dass sie mal in einer von deinen Lesungen war und dann beim Rausgehen da so ein bisschen Entsetzen beim Publikum verursacht hat. Jetzt würde ich die Geschichte gerne mal aus deiner Perspektive hören.
Okay, ich würde mich jetzt bemühen, die Geschichte so zu erzählen, wie sie sie erzählt hat. In der Tat hat Judith sich das natürlich lange und reiflich überlegt und ist an eine überfüllte Lesung gekommen und war pisst, dass sie keinen Sitzplatz mehr bekommen hat, konnte nicht mehr stehen, weil es waren ja ungefähr, keine Ahnung, 30 Minuten. Das ist sie nicht gewöhnt als sitzende Autorin, lange zu stehen, das macht der Körper nicht mit. Ich glaube, sie hat auch dann 30 Minuten kein Alkohol oder keine Zigaretten gehabt. Das war natürlich schwierig. Ja, ihr Mann war da keine große Hilfe. Der Christian Vogt, der ist in nicht unbedingt besserem Zustand als sie. Dann haben sie sich also rausgeschleppt und waren sehr, sehr angepisst. Und dann hat sie laut verkündet in die Runde: Wir gehen jetzt, weil das ist ja sowieso alles nur ausgedacht. Und es gab ein paar entsetzte Blicke und Judith schmeißt sich weg und geht raus. Und, sie weiß ganz genau, dass es noch ein Rückspiel gibt.
Hast du dir schon was ausgedacht?
Das werden wir dann sehen. Das wird Judith dann erleben.
Da bin ich mal gespannt. Konntest du die Leute denn wieder beruhigen?
Ja, wir haben gesagt, dass das die Natur aus. Ich meine, die sind in der Eifel aufgewachsen. Das ist schwierig. Sich dann irgendwie ein Sozialverhalten anzugewöhnen, was irgendwie massenkompatibel ist. Und ja, wir haben das dann damit erklärt, mit der Herkunft, mit dem Bildungsgrad, mit der Alkoholsucht und diesen ganzen Sachen. Und es ging dann.
Ich glaube, die Jude liegt jetzt gerade am Boden, wenn sie sich das anguckt.
Ja. Verwetzt das Messer.
Oder das. Ja, also ich würde aufpassen dann hier in der nächsten Zeit, es wird gefährlich.
Ja, musst du nicht was Neues ausdenken. Darin ist es gut.
Autorenvendetta. Gut, da wissen wir jetzt Bescheid. Das ist sehr, sehr nett. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gut, das war jetzt eigentlich schon sowas, aber ich frage immer gerne nach einer skurrilen Anekdote oder einer witzigen Anekdote oder einem finsteren Geheimnis, was du im Keller mit dir herumträgst und was du jetzt uns gerne erzählen möchtest.
Ich trage meinen Keller ja normalerweise nicht mit mir herum. Und da wir umgezogen sind, ist im Keller außer einem riesigen Berg an Altpapier, der noch entsorgt werden muss, ist da kein dunkles Geheimnis.
Auch nicht schlecht.
Es sind, glaube ich, keine sonderlich dunklen Geheimnisse zu enthüllen, außer meinen finsteren Plänen gegenüber dem Vogt für die Zukunft.
Ja gut, die hast du ja jetzt schon offenbart. Das ist
Nee, ich habe sie nicht gewahrt, ich habe sie nur angekündigt, dass ich.
das ist richtig. Du hast nur gesagt, es kommt was, ja. Und jetzt, die werden jetzt zitternd vor Angst die Türen abschließen und den Waffenschrank überprüfen.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber sonst ist alles gut. Bin sehr zufrieden mit dem, wie mein Autorendasein läuft und bin gespannt, was in Zukunft kommt.
Ja, das wollte ich auch gerade vorhin noch fragen. Gut, dass du das jetzt noch mal ein bisschen ansprichst. Wie sind denn deine Pläne? Also würdest du gerne mal Vollzeitautor und nur Autor sein oder ist es eigentlich eine super Sache so mit der Abwechslung?
Also natürlich würde ich das gerne sein, weiß aber auch nicht, ob es mir dann nicht auf Dauer zu, na, ich weiß nicht, zu langweilig ist das falsche Wort, aber ob es mir zu eintönig wäre. Ich finde das jetzt, also ich habe ein Volontariat als Zeitschriftenredakteur gemacht und das ist mein, ja, das ist das, was ich was ich kann, was mein Beruf ist, was mir auch Spaß macht, was als Ausgleich schon, ja, durchaus wichtig ist. Wo ich nichts dagegen hätte, wenn das schreiberische, das Autorendasein, speziell von Romanen, einen größeren Raum einnimmt, die Publikationen entsprechend erfolgreicher werden, größer werden, ich mit der Fantastik, mit den Sachen, die ich vorhabe, einfach, ja, noch ein paar höhere Ziele erreiche, weil ich freue mich jetzt, dass ich bei Emons bin mit den historischen Romanen, dass das gut läuft. Aber den nächsten Schritt würde ich auch gerne noch machen, das ist gerne mit Fantasy. Ja, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Schauen wir, was sich ergibt.
Ja, so wie du rüberkommst, wirst du weitermachen und ich denke, das wird dann auch was.
Ich hoffe es sehr.
Super. Gut, bevor wir dann zum Ende kommen und uns verabschieden, wo kann man dich denn als Zuschauer oder Leser auch mal zu Gesicht bekommen? Also bei welchen Messen oder Lesungen bist du gerne anzutreffen?
Also dieses Jahr bin ich, die Pläne sind noch nicht ganz ausgereift. Ich bin wahrscheinlich auf der RadCon im August. In Limburg ist die jetzt. Da kommt es aber drauf an, wann die kommenden Projekte veröffentlicht werden, was wir da präsentieren können oder ob wir da in Workshops oder Lesungen das machen. Ich werde mit Sicherheit auf dem Buchmessekonvent sein, auf der Buchmesse in Frankfurt sowieso. Ansonsten Lesungen wahrscheinlich eher im kleineren Rahmen. Vielleicht lokal im Nürnberger Raum oder im mittelhessischen Raum in Buchhandlungen, speziell mit dem Hanse-Roman, mit dem jetzigen, der ist jetzt natürlich nicht mehr ganz aktuell, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Wenn der neue kommt im Herbst, werden da bestimmt ein paar Sachen laufen. Ansonsten bin ich jetzt nicht so viel auf größeren Veranstaltungen. Das ist, wahrscheinlich für dieses Jahr ist es das auch schon.
Ja, aber das lässt sich ja dann auch auf deiner Seite nachschauen.
Genau. www.henning-mützlitz.de
Gut. Dann vielen Dank für dieses unterhaltsame Interview. Die Bildqualität war leider nicht so toll, aber wir haben dich zumindest gehört und das ist das Wichtigste.
Okay, sehr gerne und gerne wieder.
Ja, dann ganz viel Erfolg mit deinen Büchern.
Ja, schön.